dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Rittig. Wir haben den 13.03.2018. Wir sind wieder live hier im Studio im schönen Aschersleben im Studio B. Das Thema ist heute Angehörige von psychisch Erkrankten. Und ja, ich habe ganz, ganz tolle Studiogäste. Zum einen Rebecca Göring, die bei uns ja hier die Nachrichten spricht, eine junge Frau, 20 Jahre. Hallo Rebecca.
Hallöchen.
Hat sie jetzt schön mit den Augen geknippert. Ja, Rebecca, wen hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe meine Mama mitgebracht, die Alena.
Die Alena, hallo Alena.
Hallo.
Ja, Alena, du bist betroffen?
Ich bin betroffen, ja.
Du bist betroffen? Rebecca, du bist die
Angehörig.
Tochter. Angehörige, genau. Ja, dann die liebe Hanne.
Hallo Thomas.
Ja, die Hanne kennen wir. Hanne, bist du betroffen? Nein.
Nein, ich bin die Angehörige.
Du bist die Angehörige von wem?
Von meinem Sohn Thomas.
Ja. Gut, ja, wer ist noch weiterhin im Studio? Natürlich wieder unsere Fotografin auf dem letzten Drücker, aber sie hat schön ihr Obst gegessen, wird gleich mit ihrer tollen Kamera hier ein paar tolle Fotos abdrücken. Ja, Christopher Pape ist im Studio. Hallo Christopher.
Hallo Thomas.
Bist du eigentlich betroffen oder angehörig oder bist du beides?
Ich fühle mich manchmal schon wie betroffen.
Liegt das jetzt hier an der Sendung?
So häufig, wie ich jetzt schon mit dabei war, ja.
Okay, gut. Dankeschön für die tollen Logan. Ja, unser Dustin hat es auch geschafft, trotz seines Freis wird heute auch ein bisschen was Videotechnisches aufzeichnen. Ja, wer ist heute nicht in der Sendung? Unser lieber Martin Glas, ja, unser lieber Kollege. Das ist sicherlich sehr schade. Aber er sitzt in seinem Heimatort in Schadeleben. Ja, und vor dem Radio, denn Martin ist krank. Ja, er hat ihn hat die Grippe erwischt. Er hüstelt, schnupft ein bisschen, aber er hat versprochen, er sitzt vorm Radio. Und ich hoffe, lieber Martin, du hast so ein paar Duschhauben irgendwie über deine Boxen gestülpt, wegen dem Niesen. Und ja, der Martin hat nämlich heute Geburtstag. Ja, Martin wird 52. Die Hanna hat Kuchen gebacken. Martin, ich kann dir sagen, der war nicht lecker. Nein, gar nicht. Der war nicht lecker. Ja, also ja, ist schön, dass du zu Hause bist und da deine Erkältung auskurierst. Der Christopher hat extra Blümchen gekauft. Ja, wir haben ein paar tolle Fotos gemacht. Ich glaube, die sind schon bei Facebook hochgeladen. Wir dachten uns für unseren Sänger, singen wir jetzt einfach mal ein Geburtstagslied. Also wir können jetzt nicht mehr als Happy Birthday, aber ich glaube, das kommt vom Herzen und das ist eine gute Geste. Wer stimmt an? Wer kann am besten von uns singen?
Hanne,
ja. Hanne, du stimmst an.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Martin. Happy Birthday to you.
Ganz, ganz liebe Grüße, lieber Martin. Ja, auch an deine liebe Frau hier aus Aschersleben, aus Studio B. Und beste Genesungswünsche, Grüße, alles, alles Gute vom Herzen für dich. Viel Gesundheit, viel Lebensfreude. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du bei uns im Team bist. Und wir sehen uns demnächst. Wir hören uns. Ja, was wird es heute noch geben? Wir werden gleich noch Andrea Rothenburg bei uns in die Leitung oder ins Studio holen, telefonisch. Andrea Rothenburg ist Filmerin, Psychiatriefilme. Wir sind sehr stolz drauf, dass wir sie gleich im Studio haben. Ich habe gar keine Uhr hier. Können wir mal eine Uhr besorgen? Das wäre ganz lieb. Och, nee, schwarz in schwarz, das ist ja herrlich. Ja, des Weiteren haben wir oder habe ich die Tage ein Interview aufgezeichnet mit der Evelyn Kaiser-Sturm vom Angehörigen-Netzwerk in Wolfsburg, weil die Betroffenen, ne, die werden ja immer so ein bisschen, ja, die sind ja überall präsent. Und wir wollten einfach mal das Thema aufgreifen, wie geht's eigentlich Angehörigen? Ja, wie geht's Angehörigen so? Weil ich glaube, die leiden auch. Wie ist das bei euch, Rebecca, Hanna?
Es war schon eine schwere, also nicht eine schwere Zeit, aber es war, man kann das halt nicht so. Gerade, also es hat ja, wie gesagt, bei mir die Mama betroffen. Und wenn man Mama nur als Powerfrau kennt, ist das schon komisch, dass sie auf einmal nicht mehr so Powerfrau sein kann. Es war eine ungewohnte Zeit, aber ja. Letztendlich, denke ich, hat es uns doch näher zusammengebracht, auf jeden Fall.
Du bist 20, jetzt aktuell?
Ja.
Ja. Die Alena ist 46 aktuell. Wann war die, wann fing das an mit der Krise?
Das war Ende 2015.
Da warst du, Rebecca?
Ich war 18.
18. Ja, mit 18 muss man das, glaube ich, auch nicht haben. Noch nicht haben. Ja, aber gibt da kommen wir nachher.
Mit 18.
Mit 18 gibt es bessere Sachen. Ja, die hast du ja auch gemacht. Du warst ja in England. Kommen wir aber nachher zurück. aber ich glaube, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ja, Hanne, du bist ja nun Mutter eines Betroffenen. Betroffenen finde ich immer so doof. Psychiatrie erfahren, wie auch immer. Du bist 66, 67.
Ja.
Da ist es auch nicht einfach, ne? Gerade so auch als Mutter nicht.
Es ist sehr schwer, erstmal das zu erkennen und dann, wie gehe ich damit um? Mhm. Da braucht man wirklich einen langen Weg, um das alles erstmal herauszufinden. Warum reagiert man so? Warum fühlt er sich so? Weil das zu verstehen ist ziemlich schwer am Anfang.
Alena, ne, wir beide können ja auch sagen, wir verstehen uns ja selbst teilweise dann nicht in solchen Phasen. Ja, wie soll es dann ein Angehöriger verstehen? Ne? Das ist, glaube ich, sehr schwierig.
Das ist unglaublich schwierig. Wenn wir selbst für uns keine Gebrauchsanweisung haben, wie sollen wir dann jemand anderem eine Gebrauchsanweisung für uns geben?
Und das macht es ja, glaube ich, also ich kann da von mir sprechen, glaube ich, dann nochmal doppelt so schwer.
Ja.
Einen geliebten Menschen, bei dir die Tochter, bei mir die Mutter. Wie erklärt man das seinem Familienangehörigen?
Tja, ist ja nicht nur die Tochter, ist ja noch eine Tochter da, die Verena und der Mann, die Eltern. Ja, man versucht es irgendwie in Worte zu fassen, aber es ist sehr, sehr schwer. Erst mit fortschreitender Therapie kann man das selber begreifen, was mit einem los ist und jemand anderem dann daran teilhaben lassen, es erklären und dann wächst auch das Verständnis und der Umgang miteinander wird einfacher.
Also miteinander reden?
Miteinander reden, auf alle Fälle, immer.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste, das haben wir auch im Vorgespräch, ich habe das jetzt nochmal geguckt, wir haben 5 Seiten voll bekommen. Ja, gleich werden wir Andrea Rothenburg hier reinschalten. Wir haben nachher in der zweiten Stunde, wie gesagt, die Evelyn Kaiser-Sturm hat ein ganz, ganz tolles Interview gegeben. Wir haben auch viele Fragen im Vorfeld bekommen von Hörern und Hörerinnen. Heißt es Hörerinnen? Hörer, ist auch egal. Von vielen Menschen, die sagen, ja, schön, dass er das Thema auch mal aufgreift. Und das habe ich mit der Evelyn dann auch noch besprochen. Ja, und in der zweiten Stunde schalten wir eine ganz, ganz liebe Freundin rein aus dem Odenwald. Telefoncheck haben wir schon gemacht. Das ist die Gudrun Niebel. Gudrun ist Frau eines Betroffenen. Ja, sie haben beide haben im letzten Jahr geheiratet. Das ist auch nochmal so eine spannende Konstellation. Viele Fragen habe ich da persönlich, ihr wahrscheinlich auch. Wie gesagt, wenn einem bekannt ist, okay, derjenige ist psychisch erkrankt, leidet unter Depression, ja, und ich heirate ihn trotzdem, das finde ich schön. Das ist, glaube ich, so die größte Liebesbeweis, glaube ich, zu sagen, du bist betroffen, aber du bist ein toller Mensch. Ja, und das finde ich so warm, so Schön. Und ja, mal gucken wir. Wie hat die Gudrun gesagt? Sie spricht heute Odewäldisch-Hochdeutsch. Ne? Da freue ich mich schon drauf. Ich selbst war ja auch schon im Odewald und damals war es sehr schwierig. Aber wir kriegen das alles hin, weil wir reden nämlich miteinander. Und Christoph, ich würde dich bitten, einfach schon mal da
ein paar Knöpfe zu drücken und ein bisschen Musik einzuspielen.
Nein,
oder?
Musik wollen wir jetzt gar nicht.
Okay, gleich.
Wir wollen, ja, schau mal, dass du die Andrea rankriegst. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und ja, es wird ein spannender Abend. Es werden ja tolle Gäste, wie gesagt, hier zu Wort kommen. Ich finde das Thema spannend und ja, ihr könnt auch Fragen stellen. Wir werden eine schöne Diskussionsrunde in der ersten Stunde, in der zweiten Stunde machen und ja, Christopher wird uns gleich zeigen, wenn es soweit ist, wenn die Andrea dran ist. Ja, er lächelt schon. Ja, sind wir soweit?
Wir sind jetzt soweit.
Wir sind soweit, Das finde ich wunderschön.
Andrea Rothenburg ist dran.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Hallo Thomas, hallo liebe Hörer.
Ja, hallo Andrea. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, ja, heute bei uns mit in der Sendung zu sein.
Ja, schön, dass ihr das Thema behandelt.
Ja, ja. Andrea, wir beide haben uns das erste Mal gesehen, letztes Jahr auf dem Psychiaterkongress war das, glaube ich, ja.
Weltkongress, der
genau,
Psychiatrie.
Genau, in Berlin. Ich bin da erst so ein bisschen um euren Stand rumgeschwänzelt und dann habe ich die doch angesprochen. Und ja, wir stehen schon seitdem hier und da mal im Kontakt. Und ja, als erstes mal die Frage, du bist ja Filmerin und machst auch Schnitt. Ja? Mhm. Warum interessiert dich dieses Thema oder warum packst du dieses Thema an, dieses doch sehr schwierige Thema?
Ja, ich sag mal so, ich bin ja Tochter eines Psychiaters. Mein Vater war sehr viele Jahre Chefarzt einer sehr großen Klinik und ich habe halt ganz frühe Berührung gemacht, positive Berührung mit der Psychiatrie, mit den Menschen dort. Ich habe mich immer wohlgefühlt mit Menschen, die psychisch erkrankt waren und habe den Ort der Psychiatrie als guten Ort empfunden, wo die Menschen relativ ehrlich sind, nicht so die Masken tragen, so habe ich das zumindest als Kind empfunden. Und habe da sehr drunter gelitten, dass ganz viel stigmatisiert wurde. Genau, und da habe ich mir irgendwann Gedanken gemacht, woran liegt das wohl? Es waren ja auch noch andere Zeiten als heute, da hat man noch nicht so drüber gesprochen, wie jetzt über das eine oder andere Krankheitsbild. Das ist ja durchaus dann schon gesellschaftsfähig, sage ich mal so. Und habe gedacht, womit hat das was zu tun, dass Menschen auch Menschen abwerten, die erkrankt sind? Das hat ganz viel mit Ängsten und Unwissen zu tun. Da habe ich gedacht, gut, da kann man was gegen tun, und zwar Aufklärungsarbeit, Antistigma-Arbeit. Genau, deswegen bin ich dabei. Ich mache die Arbeit gerne, die ich mache. Und wie gesagt, wie ich ja schon sagte, ich bin heute noch gern mit Menschen zusammen, die reflektiert sind. Denn das sind ja sehr viele Menschen, die erkrankt sind. Die wissen ja ganz genau, was mit ihnen ist oder wo ihre Probleme liegen. Und genau, habe da viel Freude bei meiner Arbeit. Und gerade das Thema Angehörige liegt mir auch sehr, sehr am Herzen.
Mhm. Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Du hast gesagt, du bist als Kind schon mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Störungen in Kontakt gekommen. Hat dein Papa dich da mitgenommen in die Klinik oder?
Ja, genau. Also so wie wenn der Vater in der Bäckerei arbeitet oder so, geht man ja auch mit mal in die Bäckerei. Und so bin ich auch ab und zu in der Klinik mit gewesen oder wurde mal mitgenommen zum Fasching. Hab der lieber gefeiert als im Kindergarten, sag ich mal so, hatte ja irgendwie da schon immer eine Affinität zu. Genau, und ja, so war das gewesen. Ja, war einfach ganz normal für mich, mit Menschen zusammen zu sein, die psychisch erkrankt sind, obwohl ich das als Kind auch nicht so empfunden habe, ehrlich gesagt. Ich habe es einfach als guten Ort empfunden, mit spannenden Leuten. Ich habe als Kind so tolle Geschichten erlebt und die Menschen haben sich gefreut, wenn ich gekommen bin. Und ja, das habe ich schon als ganz, ganz positiv empfunden. Und wie gesagt, empfinde das immer noch als relativ positiv. So.
Du zauberst mir gerade so ein schönes Lächeln ins Gesicht, weil ich stelle mir das gerade so bildlich vor, weißt du? Weil, wie gesagt, bei uns hier in der Gegend, wir haben ja auch eine große Psychiatrie und ich sag mal, damals, ich kenne das auch noch so, als Jugendlicher, als ich dort, als ich eine Ausbildung gemacht habe, haben wir dort auch gearbeitet. Und das war irgendwie, es war schön. Ja, und ich stelle mir das gerade so vor. Und du hast ja auch vorhin gesagt, Ängste nehmen und Aufklärung ist ganz wichtig, ja. Und das ist dir ja schon als Kind irgendwo mitgegeben worden. Und das ist, glaube ich, so das, was heute oftmals bei den Menschen fehlt, ne? Warum sie stigmatisieren.
Ja, total. Ja, also ich sag mal, das große Problem in unserer Gesellschaft ist wirklich, dass wir sehr viel verdrängen, was uns schwierig vorkommt. Und diese ganze, ich meine, es gibt ja viele engagierte Leute in dem Bereich der Antistigma-Arbeit, so wie ihr ja auch vom Radio das macht und andere ja auch. Ich sag mal so, wir müssten gar nicht so viel gegen diese Vorurteile ankämpfen, wenn wir einfach als Gesellschaft viel normaler damit umgehen. Das Thema psychische Erkrankungen müsste unbedingt oder muss unbedingt auf dem Lehrplan, ja. Also ich meine, wir müssen ja uns nicht wundern, dass so viel Unwissen ist, wenn wir Kinder oder Schüler von der Schule gehen und die haben doch nie was von psychischen Erkrankungen gehört im Unterricht, sage ich jetzt mal, das adäquat behandelt. Das finde ich schon ziemlich erschreckend. Das müsste natürlich auch von Sexualkundeunterricht, wieso redet man über alles Mögliche oder lernt allen möglichen Mist zum Teil auch in der Schule, aber nicht das, worauf es ankommt. Mhm. Und man muss es ja nicht auf psychische Erkrankungen reduzieren, sondern auch über psychische Gesundheit zum Beispiel sprechen. Was kann zum Beispiel auch krank machen oder was kann man machen, wenn es zu viel wird. Aber das kollidiert natürlich mit unserem Schulsystem, was ja nur wirklich auf reine Leistung ausgelegt ist, obwohl das eine das andere nicht ausschließt. Aber da muss auf alle Fälle ganz viel getan werden. Dann würden wir uns das allen einfacher machen. Und es gibt wirklich auch Menschen, die denken, es hat was mit Schuld zu tun oder einer ist zu faul, wenn er Depressionen kriegt oder Burnout. Wir sagen ja manche lieber, obwohl es ja auch nichts anderes als eine Erschöpfungsdepression ist, sage ich jetzt mal so. Aber dieses Bewusstsein wirklich, dass es jeden treffen kann, das ist nicht bei jedem angekommen. Ne? Und das hört natürlich auch nicht jeder gerne und das löst natürlich Ängste aus. Das kann ich alles verstehen. Bei Thema Tod ist es ja auch nichts anderes. Oder ich sag mal, wenn man Brustkrebs hat, beschäftigt man sich mit Brustkrebs vorher auch nicht so gerne. Also das ist schon menschlich, das würde ich gar nicht verurteilen. Aber dennoch denke ich, das wäre einfach für unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig, dass wir viel offener damit umgehen. Und deswegen ist das mir ein großes Anliegen, da auch halt an größeren Schrauben politisch zu drehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, nicht immer so klein, klein, oder, sondern wirklich da ein Bewusstsein zu schaffen, dass es wirklich an der Zeit für Veränderung ist, denn wir leben ja im Jahr 2018 und wir müssen uns ja auch, was das angeht, weiterentwickeln. Und es gibt ja auch andere Erkrankungen, über die es noch nicht so einfach ist zu sprechen. Ich sag mal, reden wir jetzt über Psychosen oder Schizophrenie oder so, da muss ganz viel gemacht werden. Da ist ein hoher Leidensdruck bei den Menschen, die betroffen sind. Die haben eine große Einsamkeit oft durch ihre Erkrankung, aber dass das dann noch so tabuisiert wird oder dann, ich sag mal, stigmatisiert wird, dann, das ist schon ein bisschen schräg im Jahr 2018, das ist so meine Meinung, ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, du bist ja da wirklich klar im Vorteil und das, weil du, wie gesagt, als Kind da schon die Berührung hattest und du hast da vollkommen recht. Ich meine, du arbeitest ja sehr viel auch in dem Bereich und wie du gerade auch gesagt hast, du drehst da auch an politischen Schrauben, bist auch sehr viel unterwegs. Ja, zu Terminen. Was hast du die Tage beim Vorgespräch gesagt? Ja, oftmals ist es so, es wird lange diskutiert, geredet, aber es ist nichts passiert. Ja.
Generell. Also ich sag mal, ich engagiere mich ja sehr für das Thema Kinder psychisch kranke Eltern. Ich sorge ja auch dafür, ich sag mal, so hoch mit der Käseglocke. Das ist ja oft so, dass gesagt wird, ja, wir müssen die Kinder schützen, wir dürfen die nicht zeigen und so. Aber das ist überhaupt nicht produktiv. Deswegen stehen wir ja da, wo wir sind. Wir machen es für allen Beteiligten auch ein bisschen einfacher, auch der Politik. Indem wir die Kinder nicht zeigen, dieses Leid nicht zeigen, werden wir auch nicht so berührt, immer über Kinder sprechen. Ich sag mal ganz plakativ, wenn wir immer über hungernde Kinder in Afrika sprechen würden, aber wir würden nie ein Foto sehen von hungernden Kindern in Afrika, da wäre die Spendenbereitschaft und das Mitempfinden ja auch nicht so. Also müssen wir die Kinder zeigen und es tut den Kindern gut. Und wir stigmatisieren selber die Kinder oder überhaupt Betroffene. Und das, finde ich, ist eine ganz fatale Geschichte, weil kein Kind sollte sich dafür schämen, dass es ein Elternteil erkrankt ist. Ja, also das ist eine ganz wichtige Sache. Ich arbeite ja auch an einer sehr großen psychiatrischen Klinik, bin da auch jetzt Projektbeauftragte geworden zum Thema Kinder psychisch kranker Eltern. Wir wollen da was in Bewegung setzen, positiv in Bewegung setzen, was ich mir auch für alle anderen Kliniken wünschen würde. Aber das ist, da muss man erstmal an der großen Schraube drehen, denn da sind ja keine Gelder für da. Das ist ja nicht vorgesehen, was ja auch absurd ist. Natürlich müssen Kinder aufgefangen werden in schwierigen Situationen. Das ist auch nicht nett, wenn man das tut, sondern das ist unsere Pflicht als Gesellschaft, Menschen aufzufangen. Das ist ganz klar überhaupt das Thema Angehörige. Angehörige müssen viel mehr einbezogen werden, auch in Therapien und, weil das sind ja oft auch wirklich Erkrankungen, die sich aufs ganze Familiensystem extrem ausweiten. Ne? Was mich halt so auch traurig macht, ist, wenn ich habe ja ganz viel auch mit Kindern zu tun, dass ich so sehe, so dieses positive Bild, was ich habe, dass ich mich so aufgehoben gefühlt habe in der Psychiatrie, das haben die ja gar nicht. Die besuchen ja ihr krankes Elternteil, die sind in großer Sorge, die haben vorher Dinge erlebt, sind zum Teil ja auch durch Sachen traumatisiert. Ich sag mal, wenn es jetzt auch um Thema Suizid geht, wenn man seinen Elternteil findet oder so, genau, muss ich glaube ich jetzt auch nicht weiter ausweiten. Aber das macht mich halt immer so traurig, dass da halt ja natürlich ein ganz anderes Empfinden ist. Aber das hat auch damit zu tun, dass sie selten Ansprechpartner haben in Erwachsenenpsychiatrie, die sie zur Seite nehmen und sagen, wie geht's dir eigentlich? Oder hast du eine Frage? Oder ihnen das Gefühl geben, also so dieses Gefühl geben, wir kümmern uns jetzt um deine Mutter. Und es geht nicht darum, irgendwie blinden Optimismus zu verbreiten, ne? Deine Mama wird wieder gesund oder dein Papa. Das wird ja nicht jeder gesund, aber dafür da sein. Und ich sage immer, es gibt den Spruch so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon was dran. Also wenn man seine Sorgen teilen kann, kann das sehr, sehr erleichternd sein. Und ich erlebe halt in meiner Arbeit, dass Kinder unglaublich dankbar dafür sind. Und deswegen finde ich es auch wichtig, Kindergruppen zu haben, wo wirklich auch andere Kinder sind, wo man sieht, ach, man ist gar nicht allein. Es gibt sogar auch noch ein anderes Kind, was kranke Eltern hat. Viele Kinder denken wirklich, sie sind die einzigen auf dem ganzen Planeten, die in solchen manchmal auch schwierigen Verhältnissen groß werden, mit einem kranken Elternteil oder so. Und ich bin da so dafür, das wirklich aufzureißen und zu sagen, nein, wir sprechen von wirklich 3,8 Millionen Kindern in Deutschland. Das ist ja nicht gerade so wenig. Und es gibt eine hohe Dunkelziffer, weil viele ja auch gar nicht diagnostiziert sind, die Eltern. Ja. Das ist ja manchmal sogar noch schlimmer, als wenn die Eltern sich behandeln lassen und krankheitseinsichtig sind und zum Psychiater oder in die Psychiatrie gehen. Ne? Also das ist echt ein Riesenthema, wo ja auch ein bisschen politisch jetzt Schwung kommt. Aber das meinte ich auch in unserem Vorgespräch. Ich sitze ja auf ganz vielen Sitzungen und in irgendwelchen Geschichten da, wo ich manchmal, ich kann es bald nicht mehr ertragen, dieses Gerede, immer darüber reden, wie es den Kindern geht. Das wissen wir ja jetzt. Also was tun wir jetzt dafür, dass es besser wird? Und es geht ja dann nicht nur den Kindern besser, das geht ja auch in der Regel auch den Eltern besser. Wenn eine Mutter in der Psychiatrie als Mutter auch in ihrer Rolle wahrgenommen wird und nicht nur in Anführungsstrichen als Patientin, dann hat das natürlich auch was Heilsames. Und wenn ich weiß, oder wenn ich jetzt wüsste als Mutter, wenn ich in der Psychiatrie wäre, da ist jemand, der guckt nach meinem Kind oder der geht zu meinem Partner hin und guckt auch, wo ist wirklich der Bedarf, ne, und fragt nicht nur den Mann, der zu Hause bleibt oder die Oma oder so, wie ist es denn, sondern wirklich fragt das Kind. Das ist für alle eine Bereicherung und vor allem ja auch ein finanzieller Aspekt. Ich sage immer, wir müssen einfach kapieren, dass wir präventiv arbeiten müssen, Kinder auffangen müssen, genau, und gucken können, also weil, ich sage mal, die genetische Veranlagung, die können wir ja nicht beeinflussen, aber die Umfeldbedingungen und die spielen eine ganz große Rolle. Wird ein Kind auch psychisch krank oder nicht? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mit so vielen Kindern oder mit so vielen Jugendlichen zu tun, mit jungen Menschen, die einfach in ganz schwierigen Verhältnissen groß geworden sind und die einfach aus unserem System fallen, die auch von einer Klinik in die andere gehen, keine Ausbildung machen oder. Und das ist natürlich auch eine wirtschaftliche Geschichte, abgesehen von der zwischenmenschlichen Komponente, die ich ja natürlich am wichtigsten finde. Ne? Aber da können wir schon auch ein bisschen dran arbeiten, dass wir einfach auch eine gesündere Gesellschaft sind, indem wir mehr gucken. Ne? Mhm. Aber ich könnte jetzt noch ganz lange weiterreden, Thomas.
Ihr habt ja auch noch andere
Gäste im Studio. Also ist schon eine Sache, für die ich brenne. Wir sollten einfach normaler mit dieser Thematik umgehen und nicht so tun, als ob das irgendwie jetzt was ganz Komisches wäre, wenn man psychisch erkrankt. Ich meine, gucken wir mal in die Zeitung, schlagen wir mal die Zeitung auf. Also ich weiß nicht, wenn man da auch nur ansatzweise sensitiv ist oder feine Antennen hat, dann ist es ja auch kein Wunder, wenn man irgendwann mal auch verzweifelt oder so. Also finde ich zumindest, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich bin ja, also ich habe mir jetzt eins notiert noch, mache ich mal eins nach dem anderen. Ich bin ja auch unterwegs mit dem Schulprojekt Verrückt nach Hund. Wir gehen auch in Schulklassen so zu Jugendlichen ab 12, 13. Ja, und es, ich sag mal, wir haben da so ein schönes Konzept und ich bin ja da als Betroffener und das ist immer so der letzte, der dritte Teil. Und das finde ich immer sehr spannend. Wir nennen das dann Überraschung. Ja. Und viele denken dann, oh, die kriegen da irgendein Geschenk oder sonst noch und sowas, ja. Und doch, ist immer ganz witzig. Und die Fachleute, die sagen immer, ja, ihr stehlt uns dann immer die Show. Weil es gibt so ein Konzept, einmal mit einem oder mit zwei Betroffenen. Man sagt dann in der dritten Runde, ja, ich bin Thomas Rettig, ich bin betroffen, ich habe die und die Diagnosen und das ist mir passiert, bla bla bla, hin und her. Die kriegen den Mund nicht mehr zu. Ja, das ist, glaube ich, genau das, was du gerade auch gesagt hast. Und ich habe mir da notiert, Ziel, ja, das sollten wir uns auf die Fahne schreiben. Und da werden wir, bin ich mir ganz sicher, da auch in Verbindung bleiben, dass wir in Zukunft dran arbeiten, dass wir das irgendwie in den Lehrplan reinkriegen.
Ja, unbedingt. Weil, weißt du, die Sache ist, ich finde es super mit diesem Verrückner und so. Und ich begleite auch Schulgruppen. Also die kommen dann zu uns in die Psychiatrie und wir machen da Workshops und gehen übers Gelände und gucken mal, wie sieht es überhaupt aus in so einer Psychiatrie. Die erste Frage ist ja mal, wo ist denn hier der Zaun? So ist ja auch ganz interessant. Das ist wirklich in den Köpfen bei den jungen Leuten. Ich bin manchmal erschüttert, wie wenig die wirklich wissen.
Ja.
Aber die Sache ist, es kommen ja wirklich nur die Engagierten. Oder ich sag mal, ihr kommt an Schulen, wo die Offenheit ist. Es gibt tatsächlich Schulleiter, die sagen, es gibt keine psychischen Erkrankungen an der Schule und es gibt auch keine Eltern, die psychisch erkrankt sind. Das ist natürlich absurd, deswegen meine ich, das sollten sich alle Schulen damit beschäftigen und nicht nur die Engagierten. So, also das meine ich mit in Lehrplan und so, das ist total wichtig, dass wirklich jedes Kind in den Genuss kommt und ich finde auch, das sollte auch auf dem Lehrplan, dass man auf alle Fälle, also oder im Kindergarten geht man zur Feuerwehr oder zur Polizei. Ich würde sagen, ab 5. Klasse geht man mal in die Psychiatrie.
Genau.
Und das ist doch spannend und ehrlich gesagt, das finden die Schüler, ich frage jedes Mal, ich sage, wird euch das interessieren als Fach? Und die sagen, oh, das finden die so spannend, was sie gelernt haben. Ich hatte sogar letztens eine Lehrerin, da habe ich nur Basics vermittelt und sie hatte gesagt, dass sie gar nicht gedacht hätte, dass sie noch so viel gelernt hätte. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja ein tolles Ding. Also was wissen Menschen eigentlich gar nicht über ich sag mal, die Basics von psychischen Erkrankungen, die Haupterkrankung, sage ich mal so. Und das ist doch eine ganz tolle, spannendes Thema, ja. Also insofern, ich finde es toll, euer Engagement da auch und von allen Betroffenen, die irgendwo an irgendwelche Schulen gehen. Aber wie gesagt, das muss die Regel werden. Und wir haben ja auch jetzt einen Film produziert, der heißt Wir sind hier. Da habe ich ja Kinder interviewt, die Jüngste ist 9. Den haben wir extra produziert für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dass das den Kindern eine Stimme geben. Und das ist ein Film, mit dem wollen wir auch unbedingt an die Schulen. Aber wieder nicht nur an die engagierten Lehrer, die sich das zutrauen, sondern überhaupt, dass man da Veranstaltungen macht mit dem Film und über die Thematik spricht. Und was kann man denn machen, wenn es so ist? Da muss man natürlich auch ein bisschen Hilfestellung geben, um Material zu erarbeiten. Aber das ist so wichtig. Und wie gesagt, es tut den Kindern wirklich gut. Und auch nicht die Kinder in die Opferrolle zu schieben oder zu pathologisieren, das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, sondern auch zu gucken, wo sind denn die Ressourcen und diese Resilienzfaktoren, die psychische Widerstandskraft, das muss erarbeitet und rausgearbeitet werden und ich glaube, dann hätten wir alle einfach auch ein besseres Gefühl, wenn wir versuchen, die Kinder stark zu machen, aber wie gesagt, auch unser Schulsystem, das hinkt ja auch, das ist ja auch schon ganz schön veraltet und man weiß eigentlich, dass man viel besser anders lernen könnte. Ich sage mal, da ist noch viel Luft nach oben so, aber wir bleiben trotz allem zuversichtlich, auch wenn uns alles ziemlich zu langsam geht und so. Aber ist schon wichtig, dass man da am Ball bleibt, aber auch Menschen berührt. Und deswegen finde ich eure Angehörigenarbeit, eure Arbeit toll als Betroffene. Es ist immer so ein blödes Wort, hast du vorhin auch schon gesagt bei der Sendung. Da müsste man mal ein anderes Wort erfinden.
Wir finden eins.
Genau, aber ich finde es so wichtig und das ist, dass man kann doch so viel lernen von Menschen, ne, die auch in der Krise waren oder aus einer Krise rausgekommen sind. Ich mache ja ganz viele Filme, wo ich Menschen hinter ihren Erkrankungen zeige. Ich reduziere nie auf die Erkrankung. Insofern ist ganz wichtig zu zeigen, das Potenzial und ja, was für tolle Menschen und wie viel Power auch dahinter steckt. Ja, also insofern finde ich, das ist eine gute Bewegung, sage ich mal so. Und das finde ich wunderbar.
Genau. Ich habe vorhin mal in einen Trailer reingeguckt. Also du machst ja auch so ein, also den letzten Film, den ich mal mir angeschaut hatte, wo du ja auch bei Facebook gepostet hast, war das Thema Sucht. Das fand ich ganz toll. Da habe ich gedacht, Mensch, schade, wir haben auch so eine Suchtsendung gemacht. Da hätte ich das gerne auch mit dabei gehabt. Ich habe mir vorhin angeschaut, wie gesagt, den Trailer, den du mir zur Verfügung gestellt hast, Wo bist du? Ja, ja. Mit diesem kleinen Mädchen dort zum Anfang, was gesungen hat, mit der Musik von Anne Beyer. Und ich bin momentan auch so sehr emotional auch angekratzt. Ja, ich habe hier geweint. Das tat mir auch gut. Und ich habe jetzt verstanden, was du die ganze Zeit gesagt hast. Die Kinder müssen wir nicht schützen, sondern wir müssen es zeigen.
Unterstützen.
Mhm, genau. Zeigen.
Unterstützen. Genau.
Genau. Und ja. Und du?
Ja, du weißt, was auch so wichtig ist. Also ich glaube, man muss es auch lernen. Also wir Menschen wollen auch immer gerne helfen. Manchmal hat man das Gefühl, man kann nicht so gut helfen. Also wenn jetzt eine Mutter so schwer erkrankt ist und man weiß eigentlich, die wird nicht wieder gesund. Das gibt es ja leider auch bei ein paar Erkrankungen. Oder ich sag mal jetzt gerade bei Psychosen oder so. Ein paar werden gut behandelt, die haben das nur einmal. Bei ein paar kommt es immer wieder. Ein paar bleiben krank. Hm. Das ist auch das, was immer die Christina, unsere Kindersprecherin, die ist jetzt 15, gesagt hat. Sie mag auch keinen blinden Optimismus mehr, dass einer sagt, ach, wird schon wieder oder so. Das hilft den Kindern nicht. Hm. Aber drüber reden und dabei sein und auch mal das aushalten können, als Erwachsener zu sagen, ja, das ist schwer, aber lass uns mal gucken, was können wir denn machen? Was können wir machen, dass es dir gut tut? Die geht zum Beispiel zur Freiwilligen Feuerwehr, das gibt ihr ganz viel Kraft und so. Also, dass man da wirklich ressourcenorientiert auch guckt und arbeitet, das ist wichtig. Genau, und das Mädchen hat gesungen in dem Wo bist du, wenn ich ein Füglein wäre, hat sie gesungen. Ne? Genau. Und genau, also im Grunde genommen, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und niemand sucht sich aus, psychisch zu erkranken. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Uns ist das ganz klar. Vielen Leuten ist das nicht so klar. Ne? Also das sucht sich keiner aus. Und gerade wenn man als Mutter oder als Vater so antritt, das haben sich ja viele ganz anders vorgestellt. Und was habe ich schon für Leute kennengelernt, Menschen kennengelernt, die haben sich nichts weniger als ein Kind gewünscht. Und auf einmal kriegt die Frau nach der Geburt eine ganz schwere Wochenbettdepression. Das ist einfach hart, ne? Das ist hart und da brauchen wir einfach eine Gesellschaft, die nicht wegguckt, sondern die hinguckt, denn mir kann das ja genauso gut passieren wie genau jedem anderen. Das denken auch viele nicht, mit denen ich zusammenarbeite. Viele Mütter sagen, ja, dir kann das doch nicht passieren. Du beschäftigst dich doch mit dem Thema und du achtest doch. Ich sage, nein, mir kann es genauso gut passieren. Ich weiß doch nicht, was alles noch auf mich im Leben zukommt. Ich kann sogar irgendwann psychotisch werden oder irgendwie was. Ich kann mich doch nicht ausschließen. So. Und ich finde, das ist eine Sache, die man lernen kann und genauso wie der Krebs kriegen kann, kann man auch psychisch krank werden. Nur man muss den Umgang damit lernen und das Schicksal ist schon schwer genug, aber wenn man da noch stigmatisiert wird, ich sage aber auch nicht, das muss jetzt jeder erzählen oder jeder muss offen sein und über seine Erkrankung reden, das finde ich ist auch wieder übertrieben. Das gibt Leute, die können das toll, die haben Sendungsbewusstsein, die wollen was bewegen, aber jeder muss es ja nicht, muss ja auch nicht jeder im Film mitmachen oder so, ist ja Blödsinn, muss ja auch nicht jeder erzählen, ob wenn er Fußpilz oder Hämorrhoiden hat, also weißt du, wie ich meine, also genau. Das finde ich ist ja auch schon wieder dann ein bisschen drüber so. Aber ich glaube, eine Offenheit oder nicht, ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass eine Offenheit, was das Thema angeht, uns alle rein zwischenmenschlich weiterbringt. Und dass man da auch ein bisschen reflektiert an dieses Thema rangeht, ist auch ganz wichtig. Ne? Und auch die Medien, dass die auch mitziehen. Das ist ja auch blöd. Das ist ja dieses Thema Bad News, Good News. Wenn was Schlimmes passiert, dann wird darüber auch manchmal ganz schön reißerisch berichtet. Und dann hast du das Gefühl, alle Anti-Stigma-Arbeit war irgendwie umsonst. Das hatte ich so das Gefühl nach dem Flugzeug. Absturz, das war absurd gewesen, was für Menschen auf einmal da hässlich gesprochen haben über ne, Busfahrer mit einer Depression oder irgendwie sowas, wo ich gedacht habe, Gottes Willen, alles umsonst. Aber ich bin da ganz sicher, wenn man da ganz früh anfängt, über die Thematik aufzuklären, dann kommen wir echt einen Riesenschritt weiter. Ne?
Andrea, unser Küken hier, unsere Rebecca, die hat jetzt noch eine Frage an dich. Ist das okay?
Ja, klar, gerne.
Also es ist jetzt noch nicht mehr so sehr eine Frage. Ich wollte nur kurz darauf eingehen, was du gesagt hattest, dass man sich mit psychischen Erkrankungen oder überhaupt mit Psychologie im Lehrplan beschäftigen sollte. Also ich bin in Hettstedt aufs Gymnasium gegangen und wir hatten dort als, muss man dazu sagen, als Wahlfach hatten wir Psychologie. Und da haben wir uns unter anderem auch schon mit psychischen Krankheiten, mit allem Möglichen, von Psychosen über Essstörungen bis zur Depression. Also da haben wir uns auch mit sehr vielen verschiedenen Themen befasst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eines meiner Lieblingsthemen. Also nicht psychische Krankheiten, sondern überhaupt Psychologie überhaupt.
Ja.
Und ich glaube, es hat mir späterhin auch irgendwo so ein Stück geholfen, als dann meine Mama eben betroffen war, irgendwo damit so ein Stück, nicht damit klarzukommen, aber es ein Stück weit zu verstehen.
Ja, das ist doch wunderbar. Genau, das ist ja auch das Ziel und ich finde, das ist auch toll. Das sind auch tolle Geschichten, die an die Öffentlichkeit müssen. Aber mit solchen Sachen muss man auch Druck machen, finde ich, politisch und sagen, bei uns gab es es und das war wichtig. Und es gibt ja vereinzelt auch engagierte Lehrer und oder stark gegen Stress Kurs oder so. Aber das ist ja längst nicht an allen Schulen und das ist die Sache. Ne? Und auch nicht Wahlpflichtfach, sondern dass man sagt, in den Genuss sollten eigentlich alle Kinder kommen. Also alle Schüler, sag ich mal, so kommen. Und das finde ich ist auch eine ganz tolle, positive Erfahrung und das zeigt ja auch, wie wichtig das ist, das Thema und wie interessant das auch ist. Ne?
Jo. Andrea, schön, dass du bei uns in der Sendung warst. Ich möchte eins noch sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich damals auf dich drauf zugekommen bin, obwohl ich eigentlich so ein bisschen so denke, oh, die Filmemacherin und so weiter.
Ja, echt?
Ja, nein, man glaubt mir das immer nicht, dass ich immer so, ich bin schüchtern. Glaubt mir immer keiner, die lachen ja auch gerade alle. Es ist aber manchmal irgendwie so und ich freue mich, dass wir uns Ende Juli hier bei unserem Begegnungsfestival wahrscheinlich treffen werden.
Ja, das wäre schön.
Ja, der Saal ist gebucht.
Auch eine tolle Sache.
Der Saal ist gebucht. Wir sprechen die Tage nochmal. Wir werden 2-3 Filme in Abwechslung zeigen, werden Diskussionsrunden hinterher starten. Da würde ich mich riesig freuen. Über die Kondition wären wir uns einig. Und ich werde auch so ein paar Lehrer und Schuldirektoren, die ich hier so kenne, auch einladen diesbezüglich. Und es wird mir echt am Herzen, es liegt mir am Herzen, wenn wir das auf die Reihe bekommen.
Ja, super. Würde mich auch super freuen. Und ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Liebe Grüße ins Studio und an alle Hörer. Und bis ein andermal, ne?
Jo, meine Liebe. Wir telefonieren. Okay. Ich bedanke mich. Euch noch einen schönen Abend.
Ich mich auch.
Jo,
ja, bis dahin,
dann.
Ne?
Danke. Jo. Tschüss. Ja, Christopher.
Ja,
Thomas. Machst du jetzt mal Musik?
Das ist selbstverständlich.
Na klar, wir brauchen jetzt, glaube ich, ein bisschen runterschillen. Also, ja, ich glaube, es war sehr interessant. Wir werden gleich drüber sprechen. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Musik. Was spielst du denn uns?
Ja, ich habe meinen Song rausgesucht, der eigentlich so wunderbar zu diesem familiären Thema heute hier passt und zu dieser familiären Situation. Also, Sister Sledge mit We Are Family.
We are Family. We are family. Ja, richtig geil. We are family. Ja, nochmal herzlichen Dank an die Andrea Rothenburg. Ja, sie hat ein Stichwort genannt. Antistigmatisierung, Flugzeugabsturz und verantwortungsvoller Job. Busfahrer. Ja, Pilot. Also der Pilot, das ging es um den Piloten. Alena, du hast ja auch einen verantwortungsvollen Job, ne?
Ja, ich bin Erzieherin in einer Kita und nebenbei noch stellvertretende Leiterin.
Mhm.
Und da kommt auch einiges an Verantwortung auf mich zu.
Mhm.
Ja.
Und was ich so spannend fand im Vorgespräch, ich hatte ja auch die Frage gestellt, wie haben denn die Eltern da reagiert von den Kindern? Weil ich persönlich stelle mir das so vor und ich glaube, das interessiert auch die Hörerinnen und Hörer. Ich kann doch jetzt einer psychisch erkrankten, Gänsefüßchen gesetzt, jetzt nicht meine Kinder anvertrauen.
Ja, das war während meiner Erkrankung oder sagen wir mal zum Ende meiner Erkrankung hin, stellte sich für mich auch so langsam die Frage, wieder ins Berufsleben einzusteigen, was kommt da auf mich zu? Und ich habe ganz klar für mich entschieden, ich gehe offen damit um, gebe den Eltern die Chance, mit mir offen drüber zu reden. Wer eine Frage hat, kann mich gern fragen und habe dann auch gesagt, ja, ich bin ja nur eine Zeit nicht da gewesen, habe so ein bisschen eine Brücke gebaut und habe dann eben kommuniziert, ja, mir ging es halt nicht gut. Ich habe mich übernommen, ich hatte halt Burnout. Und ganz, ganz viele Eltern haben mir signalisiert, ja, sie kennen jemanden, der das auch hatte. Und ja, ist ja kein Wunder bei diesem Beruf, dass ihm das passiert ist. Ganz viel Verständnis ist mir da entgegengekommen und ich muss sagen, vielleicht hat der eine oder andere mal so ein paar Gedanken gehabt, aber mir gegenüber wurde es nicht ja, kommuniziert. Und ich finde, zu meinen Eltern habe ich ein sehr gutes Verhältnis und dass das überhaupt kein Thema mehr ist.
Also ich finde das, also da ist ja wirklich was Tolles widerfahren, weil wenn man ja manchmal so in den Medien schaut, ja, ja, ich gebe doch meine Kinder nicht an psychisch Kranke und. Also ich finde das total warmherzig, total toll, dass bei euch da in der Ecke die Eltern, doch, das ist wirklich wertvoll. Stell dir vor, es wäre andersrum gewesen.
Ja,
ja, das wäre schwierig geworden. Du hättest deinen Job nicht behalten können. Wahrscheinlich, weil du dann nicht nur ein Burnout hättest, sondern wahrscheinlich auch unter Mobbing gelitten hättest und so weiter. Also ich glaube, wir sagen mal vielen, vielen lieben Dank an die Eltern, an dieses Vertrauen. Und ich glaube, du bist eine Gute, ne?
Ich denke auch.
Ja. Was sagt Rebecca dazu?
Durchaus, ja.
Durchaus, ja.
Klar.
Nein, ich finde das schön, weil, wie gesagt, man kennt ja auch andere Negativbeispiele, wo es andersrum ist. Ja, möchte jetzt mal nicht dazu sagen.
Aber ich hätte da vielleicht noch
ja,
was mir da gerade eingefallen ist, auch ein Dank an meine Kollegen.
Ja, klar.
Die immer zu mir gehalten haben, immer versucht haben, mich irgendwie zu unterstützen und während meiner Anwesenheit, ja, sag ich mal, nicht schlecht über mich oder meine Erkrankten gesprochen haben. Sie standen hinter mir und das haben die Eltern wahrscheinlich auch gespürt.
Und das ist sowas von wichtig,
ja,
dass die Kollegen hinter einem stehen, dass die Leiterin hinter
auf
einem
alle Fälle, definitiv.
Steht, ja, dass die Eltern sagen, hey, die hat immer einen guten Job gemacht und du bist ja nun mal, wie gesagt, wir haben jetzt hier 5 Seiten notiert, du bist halt nun mal so ein Workaholic, was sicherlich auch aus deiner Biografie her stammt, ja, immer dieser Bewusst, Leistungsdruck und. So tief wollen wir da jetzt, glaube ich, nicht reingehen, oder?
Ja, ich sage mal, während meiner Psychotherapie habe ich erkannt, dass ich sehr leistungsorientiert erzogen wurde. Ich bin da meinen Eltern nicht böse, die wollten immer mein Bestes. Aber es ist eben so, wie es ist, dass ich eben leistungsorientiert erzogen wurde und wir haben manche schon zu mir gesagt, eine ehrgeizige Sau bin.
Ja.
Und da haben eben halt 100% nicht gereicht. Da war ich erst zufrieden, wenn die 120% kamen. Und das muss man erstmal ja, begreifen, sehen, erkennen und dann arbeiten.
Genau. Und es ist, glaube ich, auch, und das ist mir auch nochmal in unserem Vorgespräch so bewusst geworden, meine Mutter und ich, wir hatten ja auch mal so dieses Thema, es ist, glaube ich, nicht der Vorwurf. Nein, ich glaube nicht, dass es nicht der Vorwurf.
Nein,
ja?
Keinesfalls.
Eltern erziehen ihre Kinder. Ich meine, du bist ja nicht schlecht erzogen worden. Ich bin auch nicht schlecht erzogen worden. Ja, Eltern haben eine Philosophie und so erziehen sie ihre Kinder. Ja, ich kann mich 2009 noch dran erinnern, da haben wir so eine Familienaufstellung gemacht und da rief mich meine Mutter einen Tag vorher an, morgen bin ich dran. Nein, Mutti, du bist überhaupt nicht dran. Ja, es geht gar nicht darum, um zu verurteilen. Ja, es geht einfach darum, man hat eine Erziehung genossen, ja, dir ist nichts Böses widerfahren, mir auch nicht. Ja, die Eltern haben nur das Beste gewollt.
Richtig.
Ja, ob das letztendlich das Beste war für dich als Person, für mich als Person oder für die Person, die an Burnout später mal erkrankt, ist eine andere Sache. Aber es ist niemals ein Vorwurf. Und das ist, glaube ich, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig,
ja,
das auch rüberzubringen und zu sagen, hey, ihr habt keine Schuld. Richtig. Ja, es geht nicht um Schuld. Es geht halt einfach um zu erkennen, gerade auch bei so einer Familienaufstellung, geht es einfach dazu, sich zu finden und zu sagen, ja, ich bin halt nicht der Installateur, ich bin halt nicht der, das, was sonst irgendwo mal angedacht war. Das bin ich nicht. Ich bin das und deswegen, weil irgendwas in meinem Leben schiefgelaufen ist, bin ich jetzt so, wie es ist, oder ist die Situation jetzt so? Und es ist kein Vorwurf. Ich will mich nur erkennen, ich will glücklich sein, jeder Mensch möchte glücklich sein, jeder hat es auch verdient, glücklich zu sein. Ja, du bist nie geschlagen worden, ich bin nie geschlagen worden. Viel tiefer möchte ich da jetzt auch gar nicht gehen, was noch so alles passiert. Da kann man eine Schuldfrage, sage ich jetzt mal, stellen. Ja, und das hat ja die Andrea vorhin auch gesagt, es gibt viele Kinder, die sind halt einfach irgendwo, haben eine schlechte Kindheit, aber erkranken nicht, ja, weil die haben irgendwo was draus gemacht. Aber das ist, glaube ich, das Individuum Mensch. Ja, der eine ist ein bisschen zartbeseideter, der eine braucht vielleicht mal, jetzt nicht eine Schelle, aber der braucht halt mal ein bisschen härter, ja. Und das ist, glaube ich, das, was heute so in Kastenform, ja. Du siehst so aus, du musst Handwerker werden, du siehst so aus, du musst das werden. Aber die Seele wird dabei meines Erachtens ja irgendwie ja nicht beachtet. Ja, und das ist einfach dann, wie gesagt, später nicht der Vorwurf, um Gottes Willen, ja, sondern das ist halt einfach, man möchte sich selbst finden. Ja. Richtig. Und wir haben ja, wir sind beide in etwa ein Alter. Und wir haben dann auch noch diese Wende mit gemacht, ja, also Eltern ja auch, meine, das war eine andere Situation, ja, wir waren damals gerade aus der Schule, so fast aus der Schule, und dann kam die Wende und dann war erstmal Juhu, und das war auch irgendwo so ein Wandel und ich erinnere mich dann mal dran, wenn ich immer irgendwie so zu gutherzig, so gutmütig, wie ich auch erzogen bin, das ist ja nicht verkehrt, ja, bis 89 gewesen, sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, ja, meine Mutter, wenn sie mich dann immer zusammengeschissen hat, hieß es immer so, ja, eigentlich kannst du gar nichts dafür, ich habe dich ja so erzogen, wem du nichts tust, ja, der tut dir auch nichts, ja, und leistungsorientiert passt wunderbar, aber ob.
Ja, das ist aber auch dem Wandel der Zeit geschuldet. Definitiv. Ja, das finde ich auch. Es geht nicht um die Schuldfrage. Ich als Elternteil fühle mich so, ich habe mein Bestes gegeben. Mhm. Ich habe die Würde meines Kindes erhalten. Ich habe immer geguckt, nur die Frage der Seele, die hat sich ja bei uns gar nicht gestellt. Zu unserer Zeit war einfach nur, wer leistungsorientiert ist, der bringt es zu etwas, der schafft etwas. Und das ist halt wirklich, die Zeit verändert sich. Und heute gibt es andere Prioritäten und man weiß ja noch gar nicht, was eine Depression im Ganzen überhaupt auslöst. Und wie vorhin im Interview wurde gesagt, es ist ein Erschöpfungszustand, weil diese Art der Leistungsforderung gab es damals ja noch gar nicht so, wie es heute manchmal im Beruf widerfährt, dass die Leute 120-130% geben müssen und deswegen total erschöpft irgendwann nicht mehr das schaffen, was von ihnen verlangt wird. Und das ist wirklich, das zieht sich so durchs Leben. Früher gab es ganz andere Prioritäten, um das Leben erfolgreich zu meistern als heute. Und es kommt auch nicht mehr drauf an, klar kann man die Kindheit betrachten. Irgendwann ist der Mensch für sich verantwortlich und egal wie die Kindheit war, dann kann er auch sein Leben anders gestalten, was sicherlich auch viele machen. Aber es ist bis heute nicht genau geklärt, wieso und warum es letztendlich dazu kommt, dass manche erkranken und manche eher nicht. Hm.
Ja, ich würde einfach sagen, wir genießen jetzt noch ein bisschen Schillertmusik, oder?
Hört sich gut
bis,
an.
Wir machen immer so zum Ende so ein bisschen, lassen so ein bisschen ausklingen, dann kommt die neue Stunde. Ja, ist bei uns auch im Radio auch nicht anders. Ja, um der Angst zu nehmen.
Nach der einen Stunde kommt die nächste.
Nach der einen Stunde kommt die nächste. Wer spricht denn heute eigentlich die Nachrichten? Du, Rebecca?
Nein, was? Ich nicht.
Du nicht?
Jörg, der liebe Jörg spricht die Nachrichten.
Unser lieber Jörg spricht dann die Nachrichten. Und
Redaktion.
Du saßt in der Redaktion.
Also
und
ich habe die geschrieben.
Oh, mal horchen, ob wir das hören. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir schälen uns jetzt langsam raus. Wir sehen uns, nee, wir sehen uns gar nicht. Doch, bei Facebook. Wir hören uns bei beim Radio hier so und im Internet und sehen könnt ihr uns bei Facebook. Der Dustin macht Fotos, freut sich so dabei. Das finde ich so schön, dieses smilende Gesicht. Wir lassen nachher auch noch unsere Smileys ein bisschen tanzen. Und ja, bis gleich. Und ja, erste Stunde haben wir geschafft.
Super.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, zweite Stunde, letzte Runde für heute. Ja, erste Stunde ging schnell vorbei. Wir haben uns oben, die Alena und ich, nochmal im Rauchereck unterhalten. Und Alena sagte, du, die Hanna hat eine schöne Steilvorlage gegeben, da würde ich gerne noch was dazu sagen.
Ja, also die ganze Geschichte, was Hanna da so erzählt hat, hat mich darauf gebracht, dass die Depressionsgeschichte oder psychische Erkrankungen, das nimmt ja wahnsinnig zu, wenn man sich jetzt mal so umschaut. Und ich denke, das ist auch der heutigen Zeit geschuldet. Dass ich möchte jetzt nicht die DDR-Zeiten in den Himmel heben, aber zu DDR-Zeiten war vieles einfacher. Der Staat hat vieles für uns geregelt. Und heutzutage ist es so, nehmen wir doch nur, einfach nur mal eine Krankenversicherung. Man muss sich um alles kümmern, man muss sich über alles informieren. Ständig die Frage, ist das jetzt richtig, was ich entschieden habe? Das Bildungssystem, ja, was mache ich jetzt mit meinen Kindern? Hobbys, früher gab es die Pioniergruppe, da wurden die Kinder sehr viel aufgefangen, heutzutage liegt das alles in der Obhut der Eltern und das fordert Eltern natürlich auch und ich als Mutter, ja, ich habe viele, viele Kilometer auf der Straße verbracht, um Kinder zur Musikschule zu bringen oder zum Sportverein und ja, das stresst schon ganz schön und ich denke, da liegen auch Ursachen drin im heutigen gesellschaftlichen System.
Das auf jeden Fall. Und Rebecca hat jetzt gerade geschmunzelt, ja, wenn du dann im Rentenalter bist, ja, da haben wir uns auch gerade unterhalten, ist dann die Rebecca dran, die fährt dich dann, ja, zum Tanzunterricht, Musikunterricht. Oder Rebecca, das machst du für Mama,
natürlich
oder?
Natürlich mache ich das für Mama. Und für, ja, Papa auch.
Ja?
Das Aber ich teile mir das mit meiner Schwester, die hat ja auch, die war ja auch nicht ganz untätig in meiner Kindheit, unserer Kindheit.
Untätig heißt?
Na, Mama hat es auch hin und her gefahren.
Genau, ich war ja also nicht teilt euch das und genau. Ja, das ist auch schön.
Jeder kriegt einen zugewiesen und dann
genau.
hat jeder seinen Zivi.
Ja gut, ich bin Einzelkind, ich habe meine Mutter, ich habe meine Zuweisung schon.
Ja. Wir werfen noch eine Münze.
Wir werfen eine Münze, genau. Ja, ihr könnt ja so ein Eltern-Sharing machen auch. Glaube ich, ja.
Du die Woche, ich die nächste,
genau,
Woche.
Genau, genau.
Immer schön abwechselnd.
Ja, nein, es ist ja, das war ja früher auch so, ja. Und wir haben das ja heute im Ausland auch noch, dass es dort viele Kinder gibt, die wirklich liebevoll erzogen werden von ihren Eltern. Die Eltern gehen arbeiten und irgendwann, wenn die Eltern nicht mehr arbeiten können, ab einem gewissen Alter, sorgen die Kinder für die Eltern, ja, und das ist, glaube ich, auch, was bei uns in unserem wunderbaren Deutschland ja, aus den Fugen geraten ist.
Da gibt man die Eltern ins Altersheim.
Na, danke.
Nein, Alena, das haben wir jetzt gerade geklärt, die Münze wird geworfen, einmal eine Woche hast du Rebecca, eine Woche hast du die andere, doch, genau. Also, ist doch alles geklärt, wir haben das jetzt hier auch schon protokolliert, macht dir keine Sorgen, die Zukunft ist gesichert. Ja, wir werden jetzt gleich die Gudrun Niebel reinschalten. Ja, Christopher, würdest du vielleicht schon mal langsam telefonieren? Die ist so aufgeregt. Ja, leistungsorientierte Gesellschaft, da das ist eins der Hauptprobleme, glaube ich. Ja, in der Zeit, wo der Christopher telefoniert, lassen wir mal hier unsere Smileys ein bisschen tanzen. Jetzt zieht man mit auf hier. Lalalala. So. Ja, geil, ne? Das ist doch geil. Ich bring dir. Ja, das ist einmal der Thomas, einmal die Kerstin, ne? Die tanzen jetzt hier schön, lachen auf dem Tisch. Das finde ich geil. Ja? Wenn wir wollen ein bisschen Spaß haben. Eins meiner Lieblingslieder ist Ich wollte nie erwachsen sein.
Ja, das Thomas, das hast du geschafft, ne?
Das habe ich geschafft, ja. Es ist auch manchmal ganz schön, ganz interessant. Und ich kriege ein Zeichen.
Gudrun Niebel ist am Telefon.
Gudrun Niebel ist am Telefon. Hallo Gudrun.
Ja, grüßt euch. Hallo Thomas. Hallo,
ja,
hallo an den Rest.
Hallo.
An den Rest
von deinem Team, ja.
An den Rest der Rasselbande. Wir haben jetzt hier nämlich gerade unsere Smileys tanzen lassen und haben das Lied dabei gesungen, Ich wollte nie erwachsen sein.
Ach, wie schön.
Ja, ja. Ja, das ist die Gudrun, Gudrun Niebel. Und die Gudrun wird uns jetzt gut tun. Gudrun, du rufst aus dem Odenwald an.
Ich rufe aus Brenzbach an im Odenwald, genau.
Sehr schön. Und ja, ich danke dir auch erstmal vom Herzen, dass du bereit bist, hier bei uns in der Sendung zu sprechen. Und spannende Konstellation. Du bist nicht betroffen?
Ich bin nicht betroffen, nein.
Dein Göttergatte, der liebe Werner, den wir jetzt grüßen.
Ja.
Wir grüßen alle mal den Werner.
Hallo Werner.
Hallo Werner.
Lass kesseln. Werner ist nämlich gerade in der Reha.
Richtig.
Genau, der hat dich darauf hingewiesen, du melde dich mal beim Thomas.
Genau.
Und das hast du auch getan. Ja, und ihr beiden habt im letzten Jahr geheiratet.
Ja, das genau. Haben wir.
Wie lange seid ihr zusammen?
Wir sind zusammen seit 2007. Ja, 2007 haben wir uns kennengelernt und so lang sind wir schon zusammen.
Ich finde es total spannend, total interessant, dass ein Mensch, habe ich vorhin auch gesagt, der nicht betroffen ist, einen betroffenen Menschen, betroffen, wir wollen das Wort irgendwann, werden wir das umdefinieren, betroffen hört sich immer so doof an.
Ja.
Wir werden irgendwas anderes finden. Heute muss das mal so gehen. Dass ein Mensch, wie gesagt, jemand mit psychischen Erkrankungen lieben lernt, verstehen lernt, sehr empathisch mit ihm umgeht und ihn dann heiratet. Das finde ich sehr, sehr interessant, sehr ermutigend. Und ich habe vorhin auch gesagt, das ist, glaube ich, so die größte Liebeserklärung.
Ja, das stimmt. Also ich habe den Werner kennengelernt als Mensch, der mitten im Leben steht. Damals ging es mir nicht so gut. Und der Werner hat mich eben aufgefangen und hat mir geholfen, aus meiner Situation wieder rauszukommen. War immer da für mich. Damals wusste ich auch noch nichts von seiner Depression. Das hat sich dann erst später herausgestellt.
Ja.
Ja, und so sind wir halt zusammengewachsen. Dem Werner ging es dann schlecht und ich war für ihn da. Und das ist wichtig, einfach da zu sein.
Da zu sein, Liebe zu schenken und genau. Nicht auf die stigmatisieren, auf die Krankheit zu schauen. Ja, sondern einfach zu sagen, hey, ich sehe den Menschen.
Genau.
Ja, weil ich finde das schon spannend. Also wir haben ja so hier so Konstellationen, ja. Eine Mutter kann man sich jetzt nicht wegzaubern, ja. Als betroffenes Kind und einen betroffenen Sohn kann man sich auch nicht wegzaubern. Aber dann zu sagen, ich heirate jetzt einen Menschen, der erkrankt ist, psychisch, seelisch, wie auch immer. Das finde ich spannend.
Ich sehe halt nicht die Krankheit, sondern ich sehe den Werner. Ja, der Werner als Mensch und nicht den Werner als kranker Mensch. Krank ist weg.
Finde ich schön.
Das ist mein Werner, ganz einfach.
Das hat es doch schön gesagt, oder? Das ja. Ist mein Werner. Ne?
Ja.
Ja, das finde ich schön. Gudrun, ihr habt ja drei verschiedene Selbsthilfegruppen, wo du auch sehr als Nichtbetroffener engagiert bist. Und heute habt ihr Stammtisch.
Also, wir haben eine Selbsthilfegruppe, aber wir haben im Moment drei Gesprächskreise. Zwei für betroffene Menschen und den einen für die Angehörigen. Und wir haben heute Gesprächskreis für alle Gruppenmitglieder, damit die sich untereinander kennenlernen können und Kontakte knüpfen.
Mhm.
Und das findet statt in Brenzbach in der Alten Post. Das ist eine Kleinkunstkneipe, die uns den Raum zur Verfügung stellt.
Das ist spannend. Ich habe ja vorher auch mit dem Bernd telefoniert, weil wir wollten ja dieses technische Problem klären.
Mhm.
Und dann hast du geschrieben, Thomas, hilf mir, ich kann jetzt hier wahrscheinlich irgendwie einen schönen Kuchen backen, aber was der da jetzt von mir will, haben wir geklärt. Es gibt keine Rückkopplung. Du sitzt wahrscheinlich jetzt in einem offenen Nachbarraum.
Ich stehe gerade in der Küche.
Du stehst in der Küche?
Ja. Der Rest sitzt vorne im Gastraum.
Und die hören mit?
Die hören mit.
Ja, können die vielleicht alle mal Hallo rufen oder so?
Ja, fordere sie mal auf. Vielleicht machen die das gerade
vielleicht,
mal.
Hallo!
Hallo!
Hallo, macht ihr mal Hallo?
Du stehst in der Küche.
Ja. Ich glaube, die verstehen mich nicht.
Doch, es ist.
Ruf doch mal alle Hallo!
Es ist etwas verzögert.
Das kommt verzögert gerade an.
Hallo rufen sie, oder so?
Ja, genau, Hallo oder so.
Ruft ihr mal Hallo?
Hallo?
Ja, geht doch. Verzögert, genau. 3 Minuten verzögert. Ja, liebe Grüße aus Sachsen-Anhalt in den Odenwald, in die Kleinkunstkneipe. Und ich finde das auch total interessant, spannend, dass ihr da so eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt bekommt. Und das auch noch in der Kleinkunstkneipe.
Mhm. Ja.
Ja.
Das sind die lieben Brenzbacher. Die Odenwälder sind so, die helfen sich gegenseitig.
Ja, das ist, das war...
Nicht nur im Odenwald so.
Nee, das, ja, aber ich würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal bei euch bin, ja, dass wir da irgendwo was machen, weil ich finde Kleinkunstkneipe einfach geil.
Mhm.
Weil Kunst, ob sie klein ist oder groß, wie auch immer, ist immer ganz wichtig für die Menschen.
Ja. Ja.
Musik ist wichtig und da werden wir irgendwann mal was planen.
Oh, gerne.
Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja.
Und gut. Der Werner ist ja jetzt in der Reha.
Mhm.
Und wie lange noch?
Bis nächste Woche Dienstag.
Bis nächste Woche Dienstag und dann darfst du ihn wieder zu Hause in die Arme nehmen.
Genau.
Genau.
Ja.
Schön. Ich glaube, die Hanna hat noch eine Frage an dich. Ihr kennt euch ja auch vom Festival, habt euch ja kennengelernt letztes Jahr.
Mhm.
Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns Ende Juli hier in Schadeleben am schönen Concordiasee wieder treffen, weil es war letztes Jahr wirklich so emotional sehr schön, dass ihr euren Urlaub verbunden habt und hier nach Sachsen-Anhalt zum Begegnungsfestival für ein paar Stunden vorbeigeschneit seid.
Ja, genau.
Ja.
Das gucken wir mal. Dann bin ich mal gespannt, was die Hanne von mir wissen möchte.
Ja, hallo, liebe Gudrun.
Hallo, Hanne.
Ich finde es sehr interessant, dass es bei euch eine Selbsthilfegruppe gibt, die sich aus mehreren Gesprächskreisen zusammensetzt, weil das kenne ich hier nicht so.
Mhm.
Da fehlt mir auch die Kommunikation mit dir. Wie findet man denn so eine Selbsthilfegruppe als Angehöriger?
Also zunächst mal leisten wir ziemlich viel Öffentlichkeitsarbeit in Form von Lesungen und Vorträgen. Wir sind da immer in der Presse zu lesen. Wir haben eine Internetseite, da stehen auch alle Termine drauf, außer die Termine von den Gesprächskreisen. Und wenn man uns googelt, also wenn man Selbsthilfegruppe Angst, Panik googelt, dann stehen wir ziemlich an erster Stelle oben und uns finden auch Menschen aus Moosbach. Das ist eine Stunde Anfahrt bis zu uns. Also so werden wir gefunden. Wir verteilen Flyer. Wir sind auf Selbsthilfetagen präsent. Und ja, so findet man uns eben.
Dankeschön. Dann muss man halt hier mal recherchieren. Es ist natürlich für ältere Angehörige vielleicht nicht so einfach, die so online-affin nicht sind, so etwas dann zu finden.
Das stimmt, ja.
Und das, finde ich, ist halt... Ich habe auch die Erfahrung gemacht, schon mal eine Selbsthilfegruppe zu besuchen für Angehörige, die, wie ich fand, gar nicht für mich so geeignet ist. Und das setzt sich dann wieder um. Wenn jemand eine Psychotherapie braucht, da kann es auch sein, dass nicht der erste Therapeut konform geht mit deinen Vorstellungen. Und so, finde ich, ist es auch in der Selbsthilfegruppe.
Genau. Genau. Und? Genau das ist der Punkt. Also wir... Wenn Menschen zu uns kommen möchten, führen wir ein sogenanntes Erstgespräch. Das heißt, man lernt sich mal kennen, entweder persönlich an einem neutralen Ort oder per Telefon. Und dann merkt man ja schon, passt es oder passt es nicht. Und dann können die Leute auch bei uns mal schnuppern, um eben die anderen Gesprächsteilnehmer kennenzulernen. Und wenn das nicht harmoniert, dann... Wir nageln niemanden am Stuhl fest, weil wir möchten ja, dass es den Leuten gut geht, dass sie sich wohlfühlen bei uns. Und das ist wie bei einem Therapeuten auch.
Hm. Gudrun, ja? Wie schützt du dich selbst, krank zu werden? Mit dem Werner?
Ich habe gelernt, und das musste ich lernen, mich abzugrenzen und auf mich zu achten. Und wenn ich merke, mir tut eine Situation nicht gut, dann gehe ich aus dem Zimmer oder ich gehe spazieren oder ich gehe in den Garten. So schütze ich mich halt, ja.
Das ist aber, das habt ihr irgendwann auch, glaube ich, besprochen, oder? Im Vorfeld?
Ich sag dann zum Werner, also wenn es jetzt ausartet, in Anführungszeichen, dann sag ich Stopp, mir ist es gerade zu viel, ich gehe jetzt. Ja, also ich mache das nicht still und leise, sondern wir reden natürlich miteinander. Und dann ist es auch okay.
Also es ist ja schon eine Vorabsprache, das ist so ein Zeichen, ein Stopp. Und
genau.
Dann ist der Betroffene, in dem Fall der Werner, auch nicht böse.
Nein.
Ja. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man nicht kommuniziert im Vorfeld, ja, und dann einfach geht, weil es einem zu viel ist, weil man sich selbst schützen möchte. Und der andere sagt, was ist denn jetzt los?
Genau, das ist nämlich auch ganz wichtig, miteinander reden. Ich finde, das passiert... viel zu wenig, egal wo. Ob das jetzt mit einem psychisch kranken Menschen ist oder innerhalb der Familie, wo niemand krank ist. Es wird generell zu wenig geredet.
Ja.
Ja. Ich kann einem Menschen nur bis vor die Stirn gucken, hat mir mal jemand gesagt.
Ja.
Und das ist auch so.
Nur sprechenden Menschen kann man helfen, ist so meine Devise. Ich mach's sehr oft auch nicht. Gebe ich ganz ehrlich zu, weil ein Stück weit auch die Scham ist, da ist. Und vielleicht auch ein Stück weit die Angst da ist. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder miteinander zu reden.
Ja.
Ja, und dann einfach irgendwann eine Lösung zu finden. Und dann einfach auch zu akzeptieren, okay, dem ist das jetzt zu viel geworden. Ich bin jetzt nicht böse, weil es ist immer ein Geben und ein Nehmen.
Genau. Dann weiß dein Gegenüber Bescheid eben, dass es dir jetzt zu viel ist, dass es nicht böse ist, sondern derjenige will sich eben schützen und sagt, mir ist es gerade zu viel. Und dann ist es doch in Ordnung.
Ja, schön. Also, wie gesagt, ich finde auch diese Konstellation total cool mit diesen unterschiedlichen Gesprächskreisen, dass man da auch mal, sag ich mal, an so einem Stammtischabend, den ihr ja einmal im Monat macht, dass man da auch mal unterschiedliche Sichtweisen sieht. Also der Betroffene sieht mal die Sichtweise eines Angehörigen, der Angehörige mal die Sichtweise eines anderen Betroffenen. Und das finde ich total gelungenes, geniales System. Ist natürlich aber auch sehr energie- und zeitaufwendig, ne?
Gar nicht so viel.
Okay.
Ja. Also mir hat die Selbsthilfegruppe sehr viel geholfen. Ich bin zu Anfang in den Gesprächskreis für Betroffene mit dem Werner zusammen mit hingegangen und habe auch dort gemerkt und gelernt, dass auch ich nicht alleine bin und habe, wie du sagst, die verschiedenen Sichtweisen der anderen Teilnehmer kennengelernt und dadurch auch besser die Krankheit verstanden, warum der Werner jetzt so ist, wie er gerade ist. Also auch in der Selbsthilfegruppe oder gerade in der Selbsthilfegruppe kann man viele Dinge mitnehmen, die man dann umwandeln kann oder in den Alltag einbringen kann.
Ja, die Quintessenz ist miteinander reden,
ja,
sich miteinander treffen. Und ich glaube, weil du jetzt, wir haben alle ein bisschen, als ich die Frage gestellt habe, sehr viel Arrangement, sehr viel, also nicht Arrangement, sondern sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit. Und du sagtest, nee, gar nicht. Haben wir alle ein bisschen, ja. Aber ich glaube, ihr macht da so ein Stück weit auch ein Erlebnis draus. Ein Zusammentreffen.
Ja, klar, machen wir. Also wir haben immer Spaß miteinander. Wir haben in der Gruppe mittlerweile ein kleines Team, ein Organisationsteam. Da sind Aufgaben verteilt. Und deshalb ist es nicht mehr so ein großer Aufwand.
Also ihr macht das jetzt so, wie ich es verstanden habe. Also es ist jetzt nicht so, es hängt nicht nur an einer Backe, Hacke, sondern ihr teilt das auf und alle sagen, hey, finde ich toll, finde ich klasse, finde ich geil. Und jeder übernimmt auch ein Stück weit eine Arbeit und dann macht es auch Spaß. Das ist ja Leben. Das ist ja gemeinschaftliches Leben.
So ist es.
Ja, wir sind jetzt hier im Raum alles Ossis. Bei uns war das früher so normal. Ja. Und das ist auch, was die Alena vorhin gesagt hat, ja, wir mussten ja auch ein Stück weit lernen, und das ist gar nicht so abwegig, mit der Grenzöffnung, die wir natürlich gewollt haben, nicht nur, weil wir die Bananen wollten, sondern von anderen Sachen, aber das ist uns ja ein Stück weit auch weggerissen worden. Und ich finde das schön, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, okay, wir finden uns zu einer Gemeinschaft zusammen und sehen auch nicht immer nur die Erkrankung oder die Betroffenheit, sondern wir leben mit anderen Menschen.
Ja, wir leben mit anderen Menschen und wir gucken halt, zum Beispiel haben wir jemand, die kann super gut Buchhaltung machen. Und das müssen wir auch, also wir leben ja von einer Pauschalförderung, das muss beantragt werden. Und die öffentlichen Lesungen, da die Referenten werden bezahlt, halt eben durch Unterstützung der Krankenkasse. Das ist dann ein bisschen Schriftverkehr. Und derjenige, der das gut kann und dafür Zeit hat, der darf das gerne machen.
Das war jetzt schön. Der darf das machen. Der muss das nicht machen. Der darf das machen. Das ist schön. Ja. Das ist schön.
Und so ist die Gruppe gewachsen und so hat sich dieses Organisationsteam gebildet. Und das ist total cool.
Das hört sich auch,
wie das so läuft.
Das hört sich auch cool an. Mir fällt jetzt gerade ein, ich hatte ja vorhin gesagt, wenn ich da mal bei euch unten bin, in der kleinen Kunstkneipe treffen wir uns, dann müssen wir uns nicht in so einem kalten Kaffee treffen wie beim letzten Mal.
Ja.
Gut, ich muss dazu sagen, ich habe die Nacht auch bei minus 12 Grad im Auto verbracht, weil jemand, der mir ein Hotelzimmer organisieren wollte, das es gar nicht gab. Wart ihr nicht dran schuld? Ich bin dann so 200 Kilometer zu euch gereist und habe dann irgendwie da hinterm Bahnhof im Auto geschlafen. Und ja, die lachen immer alle hier, was ich alles so in meinem Auto habe, weißt du? Aber Gott sei Dank habe ich ja Decken, Schlafsack, alles drin. Mhm. Ich bin nicht erfroren, aber in dem Kaffee war es schon kalt.
In dem Kaffee war es kalt.
Beim nächsten Mal machen wir das beim Bernd in der Kleinkunstkneipe. Mhm. Und mir fiel da jetzt gerade ein, wir machen da so ein Depressionsgesprächsflashmob.
Okay.
Habe ich im letzten Jahr schon mal machen dürfen. Mhm. Und das hat mir riesen Spaß gemacht und da hätte ich richtig Bock drauf.
Ja, können wir gerne machen.
Du sprichst das an?
Ja.
Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Stammtischabend.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst.
Gerne.
Und liebe Grüße an alle, liebe Grüße auch an den Werner. Und du hattest einen Musikwunsch.
Ja, ist der bei dir angekommen?
Bei mir ja, der Christopher guckt gerade. Ja, Schneewittchen.
Oh, wie cool.
Ja!
Ja! Supi.
Euch einen schönen Abend.
Drauf. Vielen Dank.
Und wir spielen jetzt ein Lied von Schneewittchen. Das heißt wie, Gudrun?
Das heißt, du musst an dich glauben.
Ja,
vielen gut. Dank. Jo, danke, schönen Abend.
Gerne, euch auch.
Danke, tschüss.
Ciao.
Ach, Schneewittchen. Jetzt sind wir alle so richtig schön entspannt, haben so ein paar Nackenübungen gemacht und ja, freuen uns jetzt auf ein voraufgezeichnetes Interview mit der Evelyn Kaiser-Sturm aus Wolfsburg und das ist eine Angehörigengruppe. Wir haben da ein paar für psychisch Erkrankte, sehr engagiert, ein tolles Netzwerk und interessante Fragen haben wir dort mit eingepflegt von Hörerinnen und Hörern und ja, ich würde einfach mal sagen, Christopher, du spielst das mal jetzt ab, ne? Es geht ab. Ja, heute bei mir hier am Telefon für unsere Sendung aufgezeichnet, Evelyn Kaiser-Sturm von der Angehörigengruppe für psychisch Erkrankte aus Wolfsburg. Herzlich willkommen.
Ja, auch herzlich willkommen und vielen Dank für deine Aufgabe, die du jetzt gerade versuchst zu erfüllen und ich hoffe, ich kann es auch erfüllen. Ich bin die Evelyn Kaiser-Sturm aus Wolfsburg.
Genau. Liebe Evelyn, du leitest mehr oder weniger zwei Selbsthilfegruppen. Einmal die Angehörigengruppe, dort bist du Sprecherin und du bist aber auch selbst betroffen und Angehörige.
Richtig, das bin ich.
Mhm. Ist ja eine spannende Konstellation, ja, wenn man beide Seiten kennt, was auch ein Stück weit beide Seiten beleuchtet und auch von beiden Seiten Erfahrungen mitbringt.
Ja, das finde ich ganz wichtig, wenn man also sich auseinandersetzt mit Betroffenen, mit Angehörigen und auch mit Ärzten, dass man von jedem so ein bisschen weiß, worum es geht.
Hm. Also ich finde das persönlich spannend. Ihr habt dort in Wolfsburg eine Selbsthilfegruppe. Hier geht es ja heute um die Angehörigen. Und ihr trefft euch, wie beim Vorgespräch schon erörtert haben, alle 14 Tage. Und ja, wer macht bei euch mit?
Ja, also wir sind 27 Mitglieder in der Angehörigengruppe. Und es nehmen regelmäßig so zwischen 8 und 11 Teilnehmer teil.
Ja.
Und wir sind auch sehr gemischt, also Männer und Frauen gleich, so vom Verhältnis her.
Ja.
Und vom Alter her liegen wir so zwischen 25 und gehen bis an die 80.
Das ist ja spannend.
Ja, doch. Das ist wirklich sehr spannend, sehr interessant, weil sehr Erfahrene dabei sind und weniger Erfahrene, denen man dann doch viel noch weiterhelfen kann, eben durch die Erfahrung.
Hm. Ja, ich finde es auch spannend, so in so einem hohen Alter, dass man da auch noch so ein Stück weit aktiv ist, gerade in der heutigen Zeit. Ja, weil es ist, glaube ich, doch nicht so einfach als Angehörige. Ja, sag ich mal, wenn ich so 75 bin, 80, wie auch immer, ja, dass ich mich da noch so arrangiere. Ne?
Also wenn man noch fit ist, dann macht man das einfach. Und bei manchen ist es eben auch so, dass vom Partner her auch im Alter erst irgendetwas auftritt, was man vorher gar nicht so vermutet hat. Und man dann ziemlich hilflos erstmal erscheint.
Mhm. Und bei euren Teilnehmern gibt es sicherlich so unterschiedliche Partnerinnen, Partner, Freunde, Bekannte, Verwandte.
Ja, es ist alles vertreten von Kindern über Partner, Eltern. Also es ist alles bunt gemischt. Mhm. Und wir sind auch für jede psychische Erkrankung praktisch da.
Mhm. Wär auch so meine nächste Frage gewesen. Das ist ja auch sehr spannend und auch sehr, sehr, sag ich jetzt mal, sehr umfangreich, ja, weil es gibt ja so Selbsthilfegruppen, die sind meistens so spezifisch, so was ich Depression oder Burnout oder wie auch immer. Also ich stelle mir das sehr anstrengend vor.
Anstrengend kann man vielleicht nicht so sehr sagen, weil wir haben ja alle Erfahrungen in verschiedenen Bereichen auch. Mhm. Und in den Gesprächen trägt sich dann so alles zusammen. Also wenn jemand berichtet vom Angehörigen, dann merkt man schon, aha, das ist bei dem auch schon mal so und bei dem auch schon was. Und dann tragen sich viele Dinge zusammen. Und man merkt dann oft, dass der Hut über dem Ganzen praktisch auch auf alles passt eigentlich. Es ist gar nicht so sehr spezifisch, sondern vieles betrifft alle.
Mhm.
Also wenn wir in so einer Gruppensitzung, in einer beim Gesamttreffen sind, ja, dann stellen wir fest, dass wir alle eigentlich so die gleichen Probleme haben.
Aha,
egal,
okay,
ob Alkoholiker sind oder was auch immer.
Hm? Mhm, okay, fällt mir jetzt dazu ein, wenn man in Therapie oder in Kliniken ist, kriegt man dann irgendeine Diagnose, ob die ja auch immer stimmt, weiß man ja nicht. Ne? Aber das finde ich jetzt schön. Bitte? Ja.
Das ist ganz schwer mit den
Diagnosen. Genau, aber deswegen fand ich es jetzt so schön, dass du sagtest, irgendwie so unterm Hut, die Probleme letztendlich sind irgendwo alle die gleichen oder ähnlich. Ja, und wichtig ist ja, glaube ich, das Ziel, der Austausch und auch dann irgendwo zu gucken, ah, der macht das so, der macht das so, probiere ich jetzt auch mal aus.
Das ist das Problem für die meisten, dass sie nicht wissen, wie sie mit den Erkrankten umgehen sollen, sich völlig aufopfern und nicht mehr weiter wissen einfach. Mhm. Deshalb kommen sie dann ja eben auch in die Gruppe.
Mhm.
Und da versuchen wir dann halt immer zu sagen, okay, man muss auch selber noch sein Leben leben.
Ja.
Und es hilft dem Erkrankten nichts, wenn man selbst nicht mehr kann.
Mhm.
Dann erkrankt man selbst und dann ist niemandem mehr geholfen.
Das ist, glaube ich, auch, da kam eine Hörerfrage, wo setze ich als Angehöriger Grenzen? Ne? Also gleich, ne, ein gesundes Nein auch mal zu sagen.
Ganz wichtig ist, Grenzen zu setzen. Also psychisch Erkrankte haben alle irgendein Potenzial. Also man muss sie nicht ständig betütteln, bemuttern oder beaufsichtigen oder was auch immer. Man muss wirklich schauen, was können sie noch, und man darf sie auch ruhig beanspruchen. Und ich glaube, so Mitleid und solche Geschichten, das ist schlimm.
Hm.
Das bringt oder führt zu gar nichts.
Hm. Gut, es gibt Menschen, die wollen das, ne? Aber ich glaube, die meisten wollen das gar nicht, sondern wollen, glaube ich, in ihrem Rhythmus, sage ich jetzt mal, irgendwo dann auch ein Stück weit gefordert und nicht überfordert werden. Ne?
Ja, und da diese Grenzen zu finden auch, ne? Das ist für alle ein Problem.
Hm. Wie erkenne ich denn eine gute Gruppe?
Eine gute Gruppe erkennt man daran, dass sie die Menschen aufnimmt und sich mit den Problemen auseinandersetzt und immer bereit ist, auch Hilfestellung zu geben, zuzuhören und auch das Wissen weiter zu vermitteln und auch mal ein Telefongespräch zu führen. Also alles, was ein Mensch eigentlich braucht in einer schwierigen Situation, dass er aufgefangen wird, ist wichtig.
Hm. Wie finde ich jetzt, sage ich jetzt mal, wir waren ja vorhin bei älteren Menschen, die zum Beispiel mit dem Internet nicht klarkommen oder keins haben, wie finden die zu einer Selbsthilfegruppe?
Also meistens spricht es sich rum. Man hat vielleicht eine Pflegekraft, da kommt vielleicht jeden Tag oder alle paar Tage jemand, und die sind oft informiert. Also daran arbeiten wir auch noch schwer, dass wir auch bekannt sind und dass man weiß, wohin man sich wenden kann im Notfall. Und Also darüber können schon mal Erkrankte, die kein Internet haben, Infos bekommen. Mhm. Es gibt natürlich auch die telefonische Möglichkeit. Die meisten haben wirklich ein Telefon. Und es kommt auch vor, dass mir zum Beispiel jemand sagt, ruf doch da mal an. Und dann macht man das und kann wenigstens ein Gespräch führen. Hm. Also was wir eben nicht leisten können, sind Besuche. Aber wir können eben telefonisch auch was machen. Wir können auch helfen, vielleicht jemanden abzuholen, mitzubringen in die Gruppe.
Nee, was ich jetzt eigentlich eher meinte, ist, ihr steht ja wahrscheinlich nicht im Telefonbuch, ja, und ich sag mal, Wolfsburg ist jetzt auch eine große Stadt, ja. Wir hier zum Beispiel wohnen auf dem Land, ja, wird immer so schön gesagt, wo finde ich da grundsätzlich, KISS hattest du mir genannt, ist deutschlandweit
vertreten? In Wolfsburg haben wir, also KISS hat praktisch alle Angehörigengruppen oder überhaupt Selbsthilfegruppen so unterm Dach vereint. Da gibt es jedes Jahr einen großen Flyer, der auch über die Zeitungen verteilt wird. Da bekommt man schon mal Info, den kann man eben aufheben. Dann haben wir den sozialpsychiatrischen Dienst.
Genau.
Der ist hier in Wolfsburg auch sehr gut organisiert.
Gibt es überall, also den psychosozialen Dienst, den gibt's auch bei uns. Also man muss ja auch mal, wir strahlen ja deutschlandweit aus. Genau. Ja, KISS gibt's bei uns nicht. Ja, also gibt's in Chemnitz zum Beispiel, weiß ich's, in Leipzig gibt's das. Also bei uns in Sachsen-Anhalt zum Beispiel macht das der Paritätische selber. Die haben dort eine Kontaktstelle, wo das gebündelt ist. Ja, der Landkreis bei uns, da findet man Informationen auf der Seite des Landkreises.
Ja.
Was gibt's bei euch sonst noch?
Also bei uns ist das auch so, dass wir in den Zeitungen regelmäßig veröffentlichen, dass die Gruppe stattfindet, wann, mit Telefonnummer, mit E-Mail. Also das ist dann eben auch eine Möglichkeit. Aber die größte Möglichkeit besteht, oder über die Ärzte kann man natürlich auch informiert werden. Und die verweisen aber meistens auch an den sozialpsychiatrischen Dienst.
Ist ja dann schon zumindest mal, das ist auch anonym, ne?
Ja, ja. Man kann alles, genau, das ist auch wichtig in der Angehörigengruppe. Also da muss niemand seinen Namen sagen. Und das ist alles ganz freiwillig, es besteht Schweigepflicht. Also das geht, wenn man möchte, alles anonym.
Ja, finde ich gut. Macht es Sinn, ist auch noch eine Hörerfrage, wenn ein Angehöriger mit einem Betroffenen, sofern der Betroffene das möchte, mit dem Arzt zusammen, welcher auch immer das ist, ein Dreiergespräch zu führen? Ich habe mir dazu ganz kurz einen Klapp aufgeschrieben, einen Trialog.
Ja, das ist sehr sinnvoll. Also wir haben ja hier noch die Trau-Dich-Gruppe in Wolfsburg und wir beschäftigen uns da trialogisch. Und das, finde ich, ist eine sehr wichtige Sache. Das Problem ist meistens, dass Betroffene keine Schweigepflichtsentbindung möchten. Und dann haben Angehörige eben keine Chance, mit den Ärzten auch mal ohne den Betroffenen zu sprechen, um überhaupt irgendwelche Sachen zu klären. Und gerade wenn jemand im Akutfall in der Klinik ist oder so, man bekommt dann keine Auskunft. Ne? Das ist schwierig. Aber das ist eigentlich das, was wir unbedingt erreichen möchten, dass man sich eben trialogisch auseinandersetzt und dass alle eben besprechen können, was ist das Beste für den Patienten, wie geht es für die Angehörigen weiter, wie ist die Wohnsituation. Solche Dinge sind dann einfacher zu klären, wenn alle praktisch sich untereinander auseinandersetzen.
Genau, an einen Tisch setzen.
Ja.
Du hattest ja im Vorgespräch auch mal gesagt, ihr arbeitet ja auch mit dem Betreuungsverein zusammen. Und da geht es ja auch darum, Angehörigen zu helfen, nicht zum Beispiel die Schulden sollten, es ist oftmals der Fall, die Schulden zu bezahlen, sondern einfach auch im Gespräch, dann wahrscheinlich auch in einer Art Trialog dann zu besprechen, ist eventuell eine Insolvenz möglich, ja, und so weiter und so fort.
Genau, das machen dann ja auch oft die Sozialarbeiter in den Kliniken und wenn die natürlich sich auch mit den Angehörigen auseinandersetzen können, ist das sehr hilfreich. Und genau, diese Kostenfalle ist ein Problem, wenn es Angehörige gibt, die in ihren manischen Phasen Bestellungen machen, was weiß ich, bei früher gab es Quelle oder bestellen im Möbelhaus. Und es gibt dann eben Schulden und viele Angehörige begleichen einfach diese Schulden, selbst wenn es ihnen auch schwerfällt. Und sowas muss eben nicht sein. Ne? Aber das ist auch wieder diese Stigmatisierung, dass man nicht sagen mag, mein Angehöriger ist krank und man mag sich dann eben nicht offenbaren. Und das ist schwierig. Und selbst sich dann an einen Betreuungsverein zu wenden, es gibt ja auch eine gerichtliche
Betreuung, genau.
Und das fällt eben ganz vielen Angehörigen schwer und daran arbeiten wir eben auch, dass das auch mal mehr oder weniger aufhört. Ne? Das gehört wieder zu den Grenzen.
Genau. Jo, hast du noch einen Buchtipp für die Hörer?
Ja, das habe ich. Und zwar, Aufopfern ist keine Lösung. Da gibt es Janine Berg-Pier aus Berlin. Und sie hat eine Tochter, die erkrankt ist vor 20 Jahren an Schizophrenie. Ich kann offen darüber sprechen, weil sie offen damit umgeht und auch die Tochter. Und Janine Berg-Pier schreibt eben Bücher zu diesem Thema, hat sehr viel Erfahrung, arbeitet auch als Coach und sie hat noch ein Buch geschrieben, das heißt Schizophrenie ist scheiße, Mama.
Ah ja, das kenne ich.
Ja, ne? Und zu dieser Serie gehört eben auch dieses Aufopfern ist keine Lösung. Und es gibt noch ein Buch, das sie auch für Angehörige geschrieben hat.
Ah, werden wir mal recherchieren. Werden wir sie mal anschreiben. Ja. Und dann werden wir da mal das auch mal, sage ich jetzt mal, im Gespräch irgendwann nochmal rüberbringen.
Ja, sie hat auch eine Anleitung für Selbsthilfegruppen.
Ah, okay.
Das hat sie auch geschrieben.
Eine spannende Information. Ja. Spannende
man kann Info. Auch im Psychiatrieverlag kann man auch schauen nach Büchern.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das sind wertvolle Tipps. Ihr seid auch im Internet zu finden, hattest du mir gesagt, www.netzwerk-wolfsburg.de und da findet man auch, selbst wenn man nicht in Wolfsburg wohnt, aber man findet da interessante Informationen und das ist, glaube ich, auch der Mehrwert, den jeder irgendwo geben sollte, der in dem Bereich engagiert ist. Vielleicht nicht immer so nur im kleinen Klüngel, sondern da auch ein Stück weit irgendwo was für die Gemeinschaft beizutragen.
Ja. Man kann dort auf die Verlinkungen schauen und findet dann auch wieder weiter.
Super.
Ja?
Evelyn, ich bedanke mich vom Herzen für deine Zeit, für deine Energie, für deine Informationen und bedanke mich, wie gesagt, für das tolle Interview.
Thomas, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken und hoffe, dass es so ein Beitrag ist, auch zur Antistigmatisierung.
Auf jeden Fall.
Ist ganz wichtig und für alle Angehörigen auf den Weg gegeben, bitte nicht aufopfern, immer schauen, wo die Grenzen sind und selbst etwas für sich ruhig tun.
Super. Ich bedanke mich. Lasst uns das Wochenende genießen, ne? Und die Sonne.
Vielen, vielen Dank.
Ich sage danke, Evelyn. Ja? Danke.
Tschüss.
Gläserner Traum. Ja, Gläserner Traum, eins meiner Lieblingslieder, 1994, glaube ich. 84 in Könnern damals, Toni Kral, mit City brachte dieses Lied da raus. Wir durften erstmal in den FDJ-Hemden sitzen. Dann hatte so eine Plastikfolie so über sich. War so eine Rarität in der Deutschen Demokratischen Republik, überhaupt so ein Ding zu haben. Ich bedanke mich bei euch für euer Kommen, für euer Arrangement. Wünsche euch einen schönen Abend. Ich habe noch zwei Dinge jetzt in eigener Sache. Ja, Festival der Begegnung, Vollmondfestival. Wir haben auch eine Sonnenfinsternis. Wir haben dieses Jahr alles dabei. Vom 26. bis 30.07. am Concordia See in Schadelleben. Ja, der Frühling kommt, auch wenn jetzt Wochenende es noch ein bisschen kalt werden soll. Es sollte uns aber nicht stören, also mich stört es nicht. Ja, was macht man im Frühling? Man macht Frühjahrsputz und den werde ich auch tun, diesen Frühjahrsputz an mir, mit mir. Ja, ich bin mal wieder an meine Grenzen gekommen und aber ich bin sehr reflektiert. Ich werde jetzt erstmal 1-2 Sendungen nicht live hier im Studio sein. Das war ja so mein Maxim damals zu sagen, ich möchte beweisen, ich möchte zeigen, wenn mir was wichtig ist, dann möchte ich das auch live rüberbringen. Nicht, dass es mir jetzt nicht wichtig ist, aber ich habe mich ein Stück weit verloren und ja, ich fahre mich auch gerade ein Stück zurück und werde jetzt auch nochmal eine Klinik aufsuchen, weil ich schaff's alleine nicht und ich glaube, das ist auch ein Stück weit Stärke und das möchte ich euch auch mit auf den Weg geben, einfach mal ein Stück weit anzuhalten und auf euch zu achten. Ja, ich achte jetzt auch mal wieder auf mich, es war ein hartes letztes Jahr und habe lange drüber nachgedacht und ja, es ist einfach so und ja, das ist keine Schwäche, das ist Stärke, achtet auf euch. Ich kümmere mich jetzt mal um mich. Ja, und das ist gut so. Wir sind hier nicht aus der Welt, um Gottes Willen. Mal schauen, wann der Klinikplatz verfügbar ist. So 1-2 Sendungen werde ich nicht live im Studio sein. Aber wir werden was Schönes basteln. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.